In der heutigen Folge geht es anlässlich der Veröffentlichung meines Buches »Wie kommt mein Kind gut durch die Schule?« um die Verantwortung, aber auch die Möglichkeiten von Eltern in Bezug auf Schule und Bildung. Viel Spaß bei dieser Folge von Netzlehrer. Ich habe mir überlegt, dass ich anlässlich der Veröffentlichung meines ersten Elternbuches mal über die Verantwortung, aber eben auch die Möglichkeiten von Eltern innerhalb des Schulsystems sprechen kann. Das werde ich vielleicht so ein bisschen an den Kapiteln des Buches entlang hangeln. Allerdings sind mir zwei Sachen sehr wichtig. Das eine ist, dass mir durchaus klar ist, dass wenn man über Eltern spricht, wir eben das Problem haben, dass es keine homogene Gruppe ist. Aladin Elmar Falani hat ja zu Recht darauf hingewiesen in seinem Buch Kinder, Minderheit ohne Schutz, dass Eltern sehr schwerlich als soziale Gruppe betrachtet werden können. Sie sind einerseits auch in der Minderheit, ja, mit weniger Gruppenmitgliedern, wenn sie einen Verein gründen würden, als der ADAC. Und andererseits ja sehr, sehr unterschiedlich in ihren jeweiligen Lebenssituationen, im Milieu und so weiter und so fort. Also es ist immer schwierig, ne, wenn ein Politiker oder eine Politikerin sagt, wir müssen die Eltern mehr in die Verantwortung nehmen, dann frage ich mich immer, wie genau soll das funktionieren? Denn das würde ja heißen, dass man quasi eine Botschaft sendet in genau diese Haushalte. Das ist ja schlichtweg unmöglich. Und so ähnlich ist es natürlich auch mit einem Buch für Eltern, weil A, man natürlich nicht weiß, wer dieses Buch kauft und B, man ja davon ausgehen kann, dass diejenigen, die es vielleicht am meisten bräuchten, um zum Beispiel eine Strategie dafür zu finden, wie man gewisse Probleme und Herausforderungen mit dem Kind meistern kann, dass die das vielleicht gar nicht mitkriegen oder es nicht sich leisten können und so weiter und so fort. Also das ist mir alles klar. Darauf muss man natürlich immer verweisen, damit es nicht so naiv heißt, also die Eltern müssten einfach nur und dann ist alles in Ordnung. Gleichwohl ist es so, dass Eltern eine sehr große Einflussmöglichkeit haben. Und bevor es jetzt darum geht, in welchen Bereichen das so ist, vielleicht auch sozusagen im Negativen mal formuliert. Denn dort, wo Veränderung auch zum Wohle der Schülerinnen und Schüler nicht gelingt, ist das oft auch deshalb der Fall, weil Eltern Vorbehalte haben. Und diese Vorbehalte, das ist jetzt nicht einfach in einem Sinne von, was der Bauer nicht kennt, aber doch schon so, dass natürlich viele Eltern ihre eigene Schulzeit als Maßstab nehmen und daraus natürlich auch so das Bild von Bildung ableiten, was gut wäre und das wiederum dazu führen kann, ja, dass dann Eltern sagen, also wissen wir jetzt nicht, ob das so gut ist, zum Beispiel keine Noten in der Grundschule, wie es mal gemacht wurde. Oder wenn Stehgreifaufgaben abgeschafft werden, weil man sagt, ja, aber Leistung ist doch so wichtig und so weiter. Das ist gleichzeitig ein Problem, aber auch gut, weil man weiß, dass Eltern eben einen großen Einfluss haben. Und ich weiß jetzt nicht, ob die HörerInnen dieses Podcasts selber Eltern sind, aber wenn das der Fall sein sollte, dann ist das ja erstmal eine gute Nachricht zu sagen, bei all den Problemen, die wir in der Schule und im Schulsystem haben, gibt es eben viele Möglichkeiten. Es ist klar, dass ich hier jetzt nicht das ganze Buch nacherzählen kann, ne? Aber auf der anderen Seite, glaube ich, kann ich schon mal so ein bisschen teasern, um mal den Gedanken mit euch zu teilen, was ich mir eigentlich gedacht habe, als ich ein Buch geschrieben habe, was eben nicht wieder auf die ganze Problemstellung hingeht. Das war nämlich auch eine Überlegung vom Verlag, kann ich hier vielleicht sagen, so nach dem Motto, für Eltern, was ist alles problematisch? Und wir sind da ja sowieso schon dabei, immer zu sagen, was alles schlecht läuft. Ist ja auch gut mal zu sagen, wie kriegen wir es eigentlich hin? Ich gehe da jetzt mal so ein bisschen mal mehr, mal weniger auf die verschiedenen Bereiche ein. Das erste Kapitel heißt Vom Widerstand zur Eigeninitiative. Da geht es darum, dass eine US-amerikanische Wissenschaftlerin herausgearbeitet hat, Kategorien von Schülerinnen und Schülern oder von jungen Leuten. Eigentlich wahrscheinlich könnte man das auch auf ältere Leute übertragen, aber da spielt es natürlich eine Rolle, weil das auf der Grundlage von 70.000 befragten jungen Leuten war. Und sie hat eben Kategorien gefunden, den Resister, den Widerständler gegenüber der Schule, den Passenger, also jemanden, der so im Autopilot ist, den Achiever, jemanden, der nach guten Noten strebt, aber sozusagen außerhalb dieser externen Gratifikation überhaupt keinen Antrieb hat, ja, etwas an und für sich zu machen. Und den Explorer, also quasi den Modus, der eigentlich erreicht werden sollte, wenn man sozusagen neugierig in der Welt ist. Und es ist klar, dass diese Modi nicht festgelegt sind, ja, und manchmal können Kinder auch in bestimmte Modi reinrutschen. Also zum Beispiel jemand, der so im Explorer-Modus ist, kann dann in der Pubertät, ja, in so einen Passenger-Modus kommen, ja, wird man daran erkennen, dass die Schule so okay war, wird nicht so richtig drüber geredet und aber auch natürlich wieder zurück. Und ich fand das total spannend und die Rückmeldungen waren da auch sehr positiv, dass man da zunächst mal mit dieser Kategorisierung, nochmal, die ja auch miteinander verbunden ist, in eine Situation kommt, wo man erstmal viel besser versteht, ah, okay, das könnte mein Kind gerade haben oder das könnte ihm fehlen. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Bei so Passengern, also bei Kindern, die, bei denen die Schule so einfach so durchläuft und eigentlich wenig Interesse ist, fehlt es oft an Selbstwirksamkeitserfahrungen. Und das Problem ist, dass, wenn man das nicht weiß, man so eher, ne, auf die zum Beispiel Noten guckt und sagt, okay, der ist nicht gut in Mathe, wir müssen in Mathe weiterhelfen, der ist nicht gut in Deutsch, da muss es da eine Nachhilfe geben. Und das alles verstärkt natürlich die Situation der Ohnmacht. Klar, vielleicht wird man dann besser, aber was man eben nicht hat, ist die Möglichkeit, sich selber auszutauschen, zu experimentieren und so weiter, wie zum Beispiel in Arbeitsgemeinschaften. Und das hat dann die verrückte Konsequenz, dass genau jene Kinder, die eigentlich in Freiräumen Selbstwirksamkeit erfahren sollten, nicht in solche Arbeitsgemeinschaften reinkommen, weil die Eltern sagen, nee, wir müssen jetzt erstmal sozusagen für die Nachhilfe und so weiter sorgen. Viel mehr gibt es in diesem Kapitel dazu, aber war deshalb für mich so wichtig, erstmal so eine Grundlage zu setzen. Und Grundlage ist auch fürs zweite Artikel wichtig, da geht es ums Growth Mindset und Resilienz. Warum Lernen innere Stärke braucht. Das hört sich vielleicht ein bisschen esoterisch an, ist es aber gar nicht. Ich kann da natürlich jetzt nicht über alles sprechen, aber das Growth Mindset werden viele von euch auch kennen. Vielleicht der eine Hinweis, den ich so wichtig fand, da geht es ja um Lob. Ich habe gerade schon mal gesagt, es gibt diese Achiever, ne? Also die, wenn die eine 1- kriegen, sind sie schon traurig und warum nicht die 1? Und die wollen immer sozusagen alles erreichen. Das ist natürlich super. Im Grunde kann das aber auch dazu führen, dass man eben so ein Mindset entwickelt, dass Erfolge immer nur von dem Äußeren abhängig machen. Und wenn Eltern das dann noch verstärken, indem sie immer nur die Ziffer in den Vordergrund rücken, dann kann das eben dazu führen, dass in dem Moment, wo die Ziffer eben nicht gut ist, die Krise mehr oder weniger ausbricht. Und deshalb ist sozusagen nach dem Growth Mindset von Carol Dweck es nicht nur so, dass es um dieses, ja, ominöse und auch schon häufig wiederholte, ich kann es noch nicht, geht, ja, also dass man also merkt, es geht hier nicht um Talent, sondern um Anstrengung. Sondern Anstrengung ist das Stichwort, dass man auch beim Lob die Anstrengung und die Strategie lobt. Ich glaube, das ist in der Schule übrigens genauso wichtig. Dann geht es erstmal nicht darum, was kannst du nicht und oder was kannst du sowieso schon, sondern inwiefern ist die Strategie und die Anstrengung dafür wichtig, das zu erreichen. Und das ist natürlich für ein zweites Kapitel übrigens, was relativ lange ist, auch ein ganz, ganz wichtiges Fundament. Bei der Nummer 3 geht es um Hausaufgaben und da kann ich jetzt eine Sache rausnehmen für euch, wenn ich mal so sage, wenn ihr eher aus der Lehrerschaft kommt und nicht eben Eltern seid, was ich ja nicht weiß, das ist nämlich was in meinem Buch so ein bisschen der Widerspruch ist. Ich gebe Strategien, praktische Übungen für zu Hause, ganz konkret, wie können wir das angehen, damit es nicht zu einer großen Krise kommt. Aber ich schreibe auch über den Sinn und eher auch Unsinn von Hausaufgaben. Und das ist jetzt so, dass das natürlich nicht zwangsläufig bedeutet, dass Eltern dann sagen können, ja, es sind also zu viele Hausaufgaben und die sind nicht wirklich sinnvoll, ist auch wissenschaftlich belegt, also mach die einfach nicht. Aber was ich möchte, ist, die Eltern eben mit ins Boot holen in Bezug auf Hausaufgaben, damit, falls es dann Lehrerinnen und Lehrer gibt, die eben sich zum Beispiel anschließen und sagen, das Lernen muss eigentlich in der Schule stattfinden, wir machen weniger Hausaufgaben, damit die dann auch von außen unterstützt werden. Also mit anderen Worten, es geht eigentlich zwar um ganz konkrete Strategien, wie man mit etwas umgeht, was teilweise eben weniger sinnvoll ist, aber es geht eben auch darum zu verstehen, was eigentlich Hausaufgaben sind und wann sie weniger sinnvoll sind. Und dann kann man natürlich auch mit Lehrkräften darüber sprechen, ob das sein muss oder nicht. Und übrigens, mal so als kleiner Spoiler, da gibt es dann in dem Buch natürlich auch ein ganzes Kapitel zu, wie man mit Lehrkräften spricht. Das gilt auch für Noten, im Kapitel 4 die Notenlüge, warum der Fokus auf Zensuren ihr Kind klein hält. Da ist es aber vor allen Dingen so, ja, das ist ein bisschen sozusagen negativ, drastisch ausgedrückt, dass es eben darum geht, dass vielleicht etwas kontraintuitiv die Noten dann besser werden, wenn man sich eben nicht auf die Noten konzentriert, sondern eben auf den Prozess, die Begleitung, das Interesse und das Warum. Ich glaube, das würde ich Ihnen hier so ganz kurz auch machen, weil wenn ihr diesen Podcast schon länger hört, dann werdet ihr ja einiges von dem, was ich über Noten weiß, schon auch wissen. Bei dem Elternbuch ist es natürlich ganz klar so, dass es dann auch wirklich viele praktische Tipps dafür gibt, wie man dann eigentlich damit umgeht. Über die Kommunikation mit Lehrkräften habe ich gerade schon gesprochen. Das ist an der Stelle spannend, weil ich vor allen Dingen auch Lehrerinnen und Lehrer befragt habe, was die eigentlich meinen, was da wichtig ist. Und diese Erfahrung habe ich dann zum Teil auch gesammelt und auch genutzt. Und da geht es vor allen Dingen um, ja, sagen wir mal, eine Haltung der zugewandten Gelassenheit, weil es ja oft so schade ist, wenn es zu Konflikten innerhalb der Kommunikation kommt, obwohl eigentlich beide Positionen oder beide Rollen, also Lehrkraft und eben Eltern, eigentlich dasselbe wollen. Und ist jetzt klar, also jetzt muss man vielleicht die ausklammern, die ja vielleicht wirklich überfordert sind und überlastet auf beiden Seiten. Ja, aber grundsätzlich geht es ja darum, wie kriegen wir es hin, dass das Kind gut unterstützt wird. Und ich glaube, da gibt es sehr, sehr gute Strategien und es gibt eben auch ja ein Scheitern von solcher Kommunikation. Da schreibe ich sehr offen drüber, wie man das am besten vermeidet, weil nochmal, ich glaube, in dieser gemeinschaftlichen Zusammenarbeit, da liegt ganz, ganz viel Potenzial. Wie geht's weiter? Was können Eltern noch machen? Nun, es geht natürlich auch um Medienbildung und um KI. Das sind ja beides Themen, die gerade auch eine große Rolle in der Debatte spielen. Medienbildung natürlich nochmal mehr. Da geht es ja sehr viel, aber eher um Smartphone-Verbote. Ich glaube, bei der Medienbildung ist es aber vor allen Dingen auch wichtig, dass Eltern auf der einen Seite zwar ein Bewusstsein haben dafür, was problematisch ist, auf der anderen Seite aber auch darüber, was Medienbildung eigentlich bedeutet. Und zwar entweder zu Hause oder auch für die Schulen. Also was meine ich damit? Ich glaube, es ist wichtig, dass Eltern auch wissen, dass Schulen ganz unterschiedliche Arten von Medienbildung auch leisten. Und ich finde schon auch, dass Eltern da auch was einfordern können, in Bezug zum Beispiel auf eben Reflexion. Was KI angeht, glaube ich, das ist das, was für Eltern erstmal am konkretesten ist in Bezug darauf, wie man Lernen auch unterstützen kann. Die Schulen, die machen sich ja gerade auf den Weg, darüber zu sprechen. Das wäre nochmal eine ganz eigene Folge, weil ich so ein bisschen die Befürchtung habe, dass KI so als just another Tool genutzt wird. Und dann hat man halt irgendwie den Unterricht, wie man den immer schon hatte. Und eine Viertelstunde davon wird mit KI gearbeitet. Das ist, glaube ich, nicht das, wie es eigentlich sein sollte. Aber nochmal, hier ist, glaube ich, auch wichtig, dass die Eltern so ein gewisses Verständnis davon haben, wie das Ganze funktionieren kann. Ich merke gerade, dass während ich über Verantwortung und Möglichkeiten der Eltern spreche in Bezug auf Schule und auch die Einflussmöglichkeiten, gleichzeitig auch klar wird, dass es immer so um beide Pole geht. Im 8. Kapitel, da geht es nämlich zum Beispiel um Schulwahl, Bildungswege und Alternativen. Und auch hier haben ja Eltern einen krassen Einfluss, wenn sie zum Beispiel Kinder unter Druck setzen, weil sie in unserem dreigliedrigen Schulsystem eben der Meinung sind, nur das Gymnasium ist das Nonplusultra. Und es ist auch verständlich, ja, Christian Füller spricht von der starken Marke Gymnasium, aber Kinder, die dann die Schule vielleicht wechseln, oftmals mir dann auch gesagt haben, am Tag der offenen Tür oder wann auch immer, mir geht's viel besser. Und ich glaube, dass das wichtig ist für Eltern auch zu verstehen, dass man nicht auf Teufel komm raus jetzt eine Schulform zwangsläufig immer nur in den Vordergrund stellen muss, sondern dass man eben auch aus der Erfahrung heraus sagen kann, es gibt sehr unterschiedliche Wege. Und wir wissen alle, dass das deutsche Bildungssystem ja, eigentlich nicht besonders durchlässig ist, wenn es nach oben geht. Es ist schon durchlässig, aber eher nach unten, wenn man so überhaupt argumentieren möchte. Ne, also Gymnasium, Realschule, Hauptschule und so weiter. Gleichzeitig habe ich aber ja als Lehrer in der Realschule auch mitbekommen, dass die Schülerinnen und Schüler, die ich dort hatte, überhaupt gar nicht dieses Problem vieler Gymnasiasten hatten, sich irgendwie als, ja, in dem Fall Schülerinnen und Schüler zweiter Klasse zu sehen, sondern eher gesagt haben, ja, Mensch, das ist toll, nach der 10. Klasse mache ich entweder eine Ausbildung und habe dann sehr viele Möglichkeiten. Heutzutage muss man auch sagen, beim Fachkräftemangel. Oder ich gehe dann nochmal und mache 3 Jahre weiterführende Schule. Und das müssen Eltern natürlich auch wissen. Und das ist, glaube ich, auch für Lehrerinnen und Lehrer gut, damit sie sozusagen nicht das Gefühl haben, diejenigen zu sein, die da diesen Selektionsdruck irgendwie immer weiter ausüben. Obwohl ich das, ne, wisst ihr vielleicht, wenn ihr mich schon länger verfolgt, für ein schwieriges Thema halte. Weil ich in gewisser Weise ja hier beschreibe, wie man mit etwas umgeht, was eigentlich per se ein Konstruktionsfehler ist, zumindest aus meiner Perspektive. Nicht, dass man ja Kinder mit unterschiedlichen Fähigkeiten auch unterschiedlich stärken sollte, aber dieses Dreigliedrigkeit, das Argument in Bezug auf, naja, es gibt halt unterschiedliche Talente, funktioniert halt einfach nicht. Das wissen wir, ne? Also wir wissen, es geht nicht um Talente oder kognitive Fähigkeiten, sondern oftmals geht es um Statuserhalt. Es geht darum, dass Kinder gar nicht die Möglichkeit bekommen, vielleicht in eine weiterführende Schule zu kommen, wo sie hinkommen könnten, wenn sie einen anderen Hintergrund hätten und so weiter und so fort. Also es ist durchaus schwierig. Ja, und der letzte Punkt ist übrigens, das letzte Kapitel, das 9. Kapitel ist übrigens eins, das ich für mich selber auch nochmal so spannend fand. Da geht es nämlich um Neurodivergenz und da geht es erstmal auch darum, wie ich falsch mit Neurodivergenz umgegangen bin als Lehrkraft. Und ich entwickle daraus dann Ideen, wie Eltern in Bezug zur Schule oder eben in Mitarbeit mit der Schule dafür sorgen können, dass die Situation für das Kind, wenn es eben neurodivergent ist oder wenn zumindest die Vermutung besteht, dass man da besser mit umgehen kann. Und ich glaube, das ist wichtig. Ich habe beim Lesen der Quellen der verschiedenen Sekundärliteratur, die ich gelesen habe, zugegebenerweise auch irgendwann angefangen, Dinge zu unterstreichen, die dann gar nicht für das Buch waren, sondern eigentlich, ja, wie ich bemerkt habe, auch für mich selbst. Das werde ich weiter verfolgen. Ja, wenn ich das versuche als Fazit zu machen, ist es so, dass ich in dem Buch zweierlei versuche. Eltern auf der einen Seite Strategien an die Hand zu geben, wie sie ihr Kind gut durch die Schule bringen, auf der anderen Seite aber auch mit diese Perspektive als Lehrer einzubringen, der die Schule von innen kennt, jetzt nicht um das System zu hacken, sondern um eben auch deutlich zu machen, mit welchen Zwängen dieses System dann oft auch zu kämpfen hat. Und ihr wisst es, ich habe auch schon große Kritiken geschrieben, was die Schule angeht, aber viele dieser, ja, Schmerzpunkte lassen sich halt nicht ganz einfach aus der Welt schaffen. Ja? Noten bestehen leider weiter. Die Dreigliedrigkeit, die kann man nicht einfach abschaffen. Es gibt ganze Verbände, die quasi dafür lobbyieren. Umso wichtiger ist es, dass man aus meiner Sicht Möglichkeiten findet, damit auf eine Art und Weise umzugehen, die die Kinder nicht noch mehr unter Druck setzt. Denn dass Kinder unter Druck sind, gerade in dieser Zeit der Vergleichbarkeit und so, das wissen wir alle. Jetzt würde es mich natürlich freuen, wenn ihr sagt, ja, findet ihr auch nachvollziehbar diese verschiedenen Punkte, diese Einflussmöglichkeiten der Eltern und vielleicht habt ihr ja sogar Lust, mal in das Buch reinzugucken. Ich werde einen Link in die Shownotes machen. Das Buch ist jetzt, wenn die Folge rauskommt, in 2 Tagen erscheint es dann offiziell am 25.02. Es sollte jetzt aber auch schon, ja, überall eigentlich rumliegen. In den lokalen Buchhandlungen eures Vertrauens. Ich bin sehr gespannt, was dann ihr dazu sagt, wenn ihr Eltern seid oder vielleicht auch, wenn ihr Lehrkräfte seid und das Gefühl habt, diese Perspektive könnte spannend sein. Wie gesagt, es ist diesmal etwas weniger philosophisch als sonst und etwas konkreter und pragmatischer. Aber ich glaube, das braucht es ja auch, wenn man sich die Frage stellt, wie kommt mein Kind gut durch die Schule? Schön, dass ihr dabei wart bei dieser Folge von Netzlehrer. Wir hören uns ganz bald wieder.